Das Wort Mission ist unter die Räuber gefallen. Und das war meine ganze Lebensführung. Gott hat mich in die Mission berufen und ich habe nie die Gelegenheit gehabt, in der Mission zu dienen. Alle Türen waren verschlossen. Im Jahre 1961, als ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich nach Basel gefahren, zur ehrwürdigen Basler Mission. Und mir wurde erklärt, wir brauchen keine Missionare mehr. Und ich bin gegen meinen Willen in den Dienst der Landeskirche getreten. Das war ein Schock für mich. Und habe dann erlebt, wie Philipp Potter, der Generalsekretär des Weltkirchenrats, geschrieben hat 1970, Mission is out, Mission ist vorbei. Und wenn Sie das IDEA lesen in Ihrem Fach, dann lesen Sie drin, dass unsere Kirche, die EKD, sich nicht entblödet zu sagen, den Juden dürfte man von Jesus erst sagen, wenn alle Heiden bekehrt wären. Vorher müsste man den Juden gegenüber schweigen. Obwohl in der Bibel drin steht, den Juden zuerst, aber auch den Heiden. Macht ja von uns gar keiner Judenmission, aber dass man unseren jüdischen Brüdern sogar noch das Zeugnis von Jesus verbietet, das ist deutsche Arroganz in Großformat. Und ich habe die Tragik der Mission erlebt. Ich weiß noch, wie viele Leute hier unterwegs waren als Spendensammler. Und wenn ich dann sage, ich kann für diese Mission nichts mehr geben, weil sie kein Jesuszeugnis mehr hat. Sie wissen, dass in traditionellen Großmissionen gelehrt wird, alle Religionen führen zu Gott. Ich will den Namen dieser großen Missionswerke nicht mehr weiter sagen. Und das war für mich ein Schock, wie ich das erlebt habe. Und so bin ich dann in die Arbeit von Licht im Osten hineingewachsen. Es war ein ganz, ganz kleiner Verein. Hans Brandenburg war dabei. Und ich wurde reich gesegnet, was wir erlebt haben in den großen Jahren der stalinistischen Verfolgung und der nachfolgenden Khrushchev-Ära, was dort in Russland lief, dass Menschen ihres Glaubens leben. Und wenn wir von Mission reden, wollen wir angesteckt werden von denen. Wir können doch denen gar nicht viel bringen. Wir können sie ein wenig unterstützen und fördern, aber wir wollen die Stimme dieser Leute immer wieder hören. Deshalb ist gut beim Durchblick im Zeitgeschehen, das zu hören. Es geht um das Jesuszeugnis dieser Leute. Ich war neulich in Bad Berleburg zu einem Gottesdienst in einer russischsprachigen Gemeinden. Und er sagt, der Bruder, wie lange predigst du? Ich sage, ja, also halbe Stunde. Nein, du musst mindestens eine Stunde predigen. Aber das ist ein Zigeunerbaron von der Karpato-Ukraine. Ich sage, Mensch, was ist das? Und der ist rauf, ein Mann, Zigeunerbaron. Und er hat erzählt, wie in Russland die Zigeuner außerhalb der Städte wohnen, wie alle davon Angst haben. Aber sagt, da geht eine Erweckung durch Russland unter den Zigeunern. Und dann hat er erzählt aus seinem feurigen Herzen, wie er sagte, ich bin unterwegs, wir sind die schlechtesten Menschen der Welt, was die Zigeuner alles gestohlen haben und dunkle Magie treiben. Aber wir haben Jesus gefunden, Jesus ist der Befreier. Und wenn Sie das einmal verfolgen, von Pakistan über Rumänien, wie viele neue Gemeinden und bei den Zigeunern entstanden sind in den letzten Jahren bis hinüber in die Pfalz, dort ist auch so ein Zigeunerhäuptling, der hat seinen jungen Teppichverkäufern gesagt, wenn ihr in die Häuser kommt, das ist nicht wichtig, ob er Teppich verkauft, aber fragt die Leute, ob sie eine Bibel haben oder ob ihr ihnen eine Bibel besorgen dürft. Und das ist in unserem toten Deutschland heute die Stimme von den Völkern, die zu uns kommt. Und darum will ich Ihnen bloß ein paar Dinge heute sagen, um was es geht. Es geht um das Wort Gottes, das ist das Zentrum der Mission. Bei uns sagt man zu allem Mission. Alles, was die Kirche macht, das ist der Kindergarten missionarisch und Diakoniestation missionarisch, aber nirgendwo wird von Jesus gesprochen. Das ist die Tragik. Das Evangelium muss verkündigt werden. Ein 17-jähriger Äthiopier sitzt im Flugzeug, das ist vielleicht 20 Jahre her. Er hat endlich ein Ausreisevisum bekommen und wie er dort auf dem Sitz im Flugzeug sitzt, sagt er, nie mehr kriegt mich einer hiernach zurück in mein Heimatland. Unter der marxistischen Militärdiktatur, geflohen ins Ausland, sehr gelitten dort in der Christenverfolgung Äthiopiens. Und er kommt nach Indien, geht dort in die internationale Gemeinde und dort ist ein Gast an diesem Sonntag, Herr Dr. Guernsey, der leitet die Missionsmannschaft Rotes Meer, geleitet, schon beim Herrn, ganz erfahrener Missionsmann. Der guckt ihn an und erkennt im Gesicht, Mensch, das ist ein Äthiopier und sagt, wo kommst du her? Sag ich, aus Äthiopien? Sagt, nein, du kommst doch aus Tigre. Ja, jetzt sagt er einen Ort. Dr. Guernsey kannte den Ort, weil er dort schon gewirkt hat. Und sagt diesem jungen Mann, Jesus sendet dich wieder zurück. Nee, sagt er, nie mehr. Geh nach Amerika, studier dort. Theologie, Christian Missionary Alliance, das sind die besten evangelikalen Theologen. und er geht wieder zurück nach Tigre. Dort oben gibt es keine evangelischen Kirchen. Wo dort Missionare war, wurden sie mit Steinen von der orthodoxen Kirche beworfen. Die Kopten haben ja 800 Bücher, die alles verdunkeln, was im christlichen Glauben eigentlich klar ist. Sie haben die Bibel nicht. Und dieser Mann hat gesagt, ich möchte dort oben das Evangelium hintragen. Und ihm ist gelungen, er hat gar nicht viel geredet, mit dem Vertrauen, er hat in der orthodoxen Kirche höflich gewirkt. Er wollte gar nicht von Gemeinde, hat er gar nicht gesprochen, und von evangelisch hat er nicht gesprochen. Er hat nur gesagt, wir brauchen doch die Bibel. Und unsere Tigre-Testament, das versteht kein Mensch mehr, das ist hunderte von Jahren alt, die Kirchensprache. Und dann haben wir davon erfahren, haben gesagt, oh, das ist toll, ein Missionsarzt, Dr. Schmoll, der ist heute 81 Jahre alt, im Ruhestand. Gott gebraucht sogar Ruheständler. Der hat getroffen, er hat gesagt, ich besorge euch Geldquellen. Und dann ist entstanden ein Übersetzungsteam. Und dann haben sie das Neue Testament in eine moderne Sprache übersetzt. Und wie ich dorthin kam, hat er gesagt, du musst zum Predigerseminar gehen. Und der Leiter der koptischen Kirche, die noch nie was von einer Erweckung hören, sagt, schickt uns einen Mann, der uns das Neue Testament erklärt und uns Jesus groß macht. Wir haben nur evangelisch. Ich sage, das macht nichts. Wir brauchen jemanden, der uns die Bibel öffnet. Und jetzt ist das passiert, dass sogar der Patriarch kam von Addis Abeba. 1000 Kilometer weit war die nächste Stelle, wo man eine Bibel kaufen konnte. Dort ist die Bibel übersetzt, neu revidiert in neuen Sprachen. Und der Patriarch ist gekommen, hat den Predigen gesagt, ihr müsst das Neue Testament lesen, ihr müsst das Evangelium von Jesus hören. Und dort oben in Tigre läuft das Evangelium, eine Erweckung ist da. Und das ist so wunderbar, in unseren Tagen geschieht das. Und da gebraucht Gott auf einmal Leute, die ihm treu dienen und sich führen lassen. Und da wird gar nicht viel drüber geredet. In der Zwischenzeit ist ein Kanadier dort, der an dem Bibelseminar in Mekele, dort oben, diese jungen Priester biblisch schult. Das hat es in der koptischen Kirche Äthiopiens noch nie gegeben. Sie müssen wissen, die großen Missionspioniere vor 140 Jahren, Gobat oder Ludwig Krapf, die sind alle aus dem Land rausgeflogen. Die konnten kaum ihre Bibeln absenden. Jetzt auf einmal offen fürs Evangelium, weil das Evangelium das Allerwichtigste ist. Und wir beten, dass dort oben in Tigre neue Aufbrüche kommen und neue Erweckungen. Das ist so ermutigend. Alle Aufbrüche in der Welt sind immer nur aus dem Bibellesen entstanden. In allen Teilen der Welt. Immer nur aus dem Bibellesen. Die Musik hat immer nur eine dienende Rolle gehabt. Die Figuren der Pastoren, die Gottesdienste waren immer zweitrangig vor der Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus der einzige Retter ist und lösen und befreien kann. Das ist in China auf eine wunderbare Weise geschehen, selbst wo sie keine Bibeldruck haben. Das haben wir in Russland erlebt. Die Untergrundgemeinden haben aus dem Wort Gottes gelebt. Da sitzen unsere lieben Planks und die liebe Frau Plank ist in Kirgisistan, Almaty. Wenn Sie das einmal sehen, wir könnten, warum denn Zentralasien? In Zentralasien hat es überhaupt noch nie eine Verkündigung des Evangeliums gegeben in 2000 Jahren. In ganz Zentralasien. Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan. Und erst mit der Wende waren es ein paar mutige Leute, die dort geblieben sind. Und solche Leute wie diese Frau Blank, die einen russischen Mann geheiratet hat, die fürs Reich Gottes tätig sind. Wissen Sie, was da lief? Die haben uns gefragt, könnt ihr uns den Druck Neues Testament bezahlen? Ich habe da zu einem dieser Brüder gesagt, Heinrich Voth hieß der eine und der andere Franz Thiessen, ihr könnt doch nicht Neue Testamente verteilen. Das gibt doch bloß Zündpapier für den Ofen. Da hat er gesagt, wenn du wüsstest, die Kasachen und die Kirgisen, die greifen nach dem Wort Gottes. Da sind hunderte Gemeinden entstanden in Zentralasien. Das ist heute eine ganz blutige Verfolgung. Die meisten Gemeinden sind heute illegal von der Regierung durch ein ganz neues, schweres Religionsgesetz. In Usbekistan sind viele Christen umgebracht worden. Andere sind vertrieben. In Tadschikistan ist die Lage ganz kritisch. Aber aus dem Feuer der Unterdrückung ist immer Erweckung entstanden. Und darum dürfen wir uns heute nur freuen. Wir können nur lernen, aus dem Wort Gottes leben. Und deshalb müssten unsere Gemeinden, bevor sie sagen, wir wollen alles missionarisch tun, erstmal hinhören. Heute die Christen in der dritten Welt zeigen uns, was Mission ist. In Nepal und in all den Ländern, wo das Evangelium noch nie verbreitet wurde, wo das Evangelium läuft und wächst in einer ganz großen Weite. Und noch eine letzte Vorbemerkung, die ich einfach noch sagen will. Es geht, ich will es heute Abend auch noch weiter ausführen in der Bibelarbeit, es geht darum, dass wir den Namen Jesus vor den Menschen bekennen. Es gibt kein anderes Heil und keinen anderen Erlöser. Und das Größte, was heute geschieht, im Iran, wo im Staatsgesetz für die Bekehrung eines Muslims steht, dass er das zum Tod verurteilt ist. Und Sie lesen es auch in Idea von dem lieben Bruder mit seiner Familie, den zwei Kindern, der seit Monaten im Gefängnis ist. Ahnen Sie, wie diese Leute gefoltert werden, bevor man sie umbringt? Gefoltert zum Widerruf gerufen. Und das ist ein Zeugnis heute im Iran. Sie ahnen gar nicht, wie viele Muslime sagen, die stehen für ihren Glauben. Und Gott fordert dieses große Opfer und für uns eine Ermutigung wieder zu wissen, die Kraft ist im Evangelium von Jesus. Und es gibt gar keinen anderen Grund für einen Muslim, wenn er Christ wird, als dass er Jesus gehören will. Und dass er weiß, Jesus ist der Herr. Und ihm gehört alles und es gibt keine andere Rettung und kein anderes Heil. Das ist heute unter den Buddhisten so. In Sri Lanka in den Verfolgungswellen, in Laos, in Kambodscha, auch im Buddhismus. Und wo sie in der Welt hinschauen und eine große Ernte bricht auf, auch in Afrika. Eine große Ernte bricht auf und die große Missionsbewegung wird nicht durch unsere Missionsgesellschaften getragen. Das ist ein falscher Blick. Sondern durch etwa 100.000 einheimische Missionare, die oft in ganz großer Armut unterwegs sind und für Jesus sich senden lassen und dort eine ganz große Ernte einsammeln. Daran wollen wir uns freuen. Wir brauchen Missionsgesellschaften, die uns davon erzählen, aber wir brauchen Missionsgesellschaften, wo die Blätter davon etwas erzählen, sonst brauchen wir die Blätter nicht. Was heute Gott Großes tut in seiner Ernte. In allen Nationen dieser Welt gibt es heute Jesusgemeinden. Und der Aufbruch unter allen Religionen ist ganz groß. Unsere Väter haben das nicht erlebt. Ein Hudson Taylor hat das nie erlebt, was heute in China abläuft. 100 Millionen gläubiger Jesusleute. Und wie die für ihren Herrn stehen. In einer mutigen Hingabe. Wir können sie aus den Büchern verfolgen. Auch die Leiden gerne tragen. Und wie das in Afrika der Fall ist, in großer Armut. Und deshalb die wirtschaftlichen Nöte. Die sind nicht die entscheidenden. Die erste Begegnung, die wir mit diesen Brüdern hatten im Jahre 1975, wo wir überhaupt erst die ersten Begegnungen für mein Leben, das Größte war, nicht die wirtschaftlichen Nöte sind es für uns, sondern die geistlichen Nöte, dass wir keine biblischen Ausbildungsstätten haben. All diese Kirchenführer haben gesagt, ihr macht uns mit eurer modernen Theologie und Bibelkritik, macht ihr unsere Gemeinden kaputt. Wir brauchen bibeltreue Hochschulen. Und das ist wunderbar, dass das heute überall in Afrika entstanden ist und in Asien entstanden ist und dass Jesustreue Bibelleute dort sind. In Südamerika, der Aufbruch ist enorm groß. Und das möchte ich Ihnen einfach vorher noch mal sagen. Wir müssen dort immer wieder sagen, nicht alles, was Mission sich nennt, ist Mission im Sinne von Jesus Christus und dem Wort Gottes. Und darum wollen wir ganz vorsichtig sein, und das genügt als Vorspann, wenn wir diesen Film nun sehen, betrifft das unsere koptischen Schwestern und Brüder, und da müssen wir unterscheiden. Ich habe Ihnen gesagt, in Äthiopien hat es noch nie eine Erweckung in der koptischen Kirche gegeben. Sie hat sich gesperrt. 40 Millionen Kopten, aber wie unter einem Aberglauben gefangen in Äthiopien. Dort ist die evangelische Bewegung neben der orthodoxen Kirche hergelaufen. Ganz groß heute, die Wort des Lebenskirche, die größte evangelische Kirche und dann die Mekane Jesuskirche in Äthiopien, die lutherische Kirche. Heute über 10 Millionen allein die Wort des Lebenskirche. Ja, wieder Wort des Lebens, das Bibelwort. Und das ist die ersten Christen 1944 erst zum Glauben gekommen. In der Mussolini-Revolution, damals in der Besetzung des Landes. Und in Ägypten ist es anders. In Ägypten hat die äthiopische Kirche sich ganz früh für erweckliche Bewegungen geöffnet. Und wir werden das nachher sehen. Es gibt Evangelisationen in den Höhlen hinter den Müllvierteln von Kairo, wo 9000 Leute sich an einem Wochenabend versammeln. Jede Woche wird evangelisiert. Die Mönche in einer ungewohnten Tracht für uns. Aber das Evangelium von Jesus predigen. Und wir müssen wissen, mit dem Sturz von Mubarak haben die Christen immer gesagt, dann rettet uns niemand mehr. Wenn Mubarak fällt, sind wir Kinder des Todes. Obwohl 10% der Bürger Ägyptens sind Christen, koptische Christen. Bei uns wird dieses dumme Wort verbreitet, der arabische Frühling. Es ist eine Totalislamisierung dieser Länder. Eine völlig Falschinformation. Das weiß jeder, der den Islam kennt. Und für die Christen gibt es jetzt schon keine Hoffnung mehr. Es sind schreckliche Übergriffe vorgekommen, Kirchen niedergebrannt worden. Es wurde sogar die Feuerwehr gehindert einzugreifen. Und sie sind in einer ganz großen Not. Und darum wollen wir die mutigen Christen dort auch kennenlernen, die dort ihre einheimischen Dienste, das liegt mir so wert drauf, einheimischen Dienste, was sie wagen und tun, was sie angefangen haben. Und das ist ein schöner Film, den die holländische Filmgesellschaft Umroep, Evangeliumsrundfunk Holland, gedreht hat. Und wo wir einen kleinen Einblick bekommen für diese Leute, diese evangelikalen Kopten, so nenne ich sie einmal. Ganz mutige Leute, die mit der Bibel leben. Das Erste, was diese Kinder kriegen, wenn sie in die Kinderheime aufgenommen werden, eine Bibel. Und dort werden ganz, ganz viele Tausende von Kindern ausgebildet, dann bis zur Berufsausbildung. Und das ist noch ein plastischer Eindruck, den wir bekommen haben. Den ersten Teil, den wollte ich Ihnen auch geben. Was wichtig ist für Mission, Durchblick im Zeitgeschehen. Und nun, Herr Schröder, vielen Dank. Es ist immer wieder eindrucksvoll, wenn wir solchen Jesusleuten, so nenne ich sie, begegnen in allen Nationen, Völkern und Sprachen. Das ist heute das Reich Gottes, wie Jesus Menschen ruft in seinem Dienst. Und wir dürfen daran teilhaben. Und das ist eine Ermutigung und eine Stärkung für uns in unserer toten Gemeindeleidenschaft, die wir oft haben. In den schwierigen Verhältnissen, in denen wir leben, dass wir fröhliche Zeugen von Jesus. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du solche Leute berufst durch dein Wort und dass du sie so beschenkst. Das ist nie ein Opfer, wenn wir unser Leben für dich hingeben, sondern wir werden reich beschenkt. Bitten dich um diese Arbeit in Kairo, die jetzt so bedroht ist von den radikalen Muslimen. Aber deine Sache kann nicht untergehen. Stärke du auch die Christen vor Ort, und nicht nur dort in Kairo, sondern überall, wo sie sind. An anderen Plätzen in Ägypten, Alexandria, in Aswan und wo überall. Aber auch in den anderen Ländern Afrikas, im Südsudan und im Kongo und in Äthiopien, aber auch an allen Plätzen der Welt. Es ist oft so, dass deine Leute unter Druck sind, so wie du den Kreuzesweg gegangen bist. Verfolgt, gehasst. Und doch der Welt konnten sie das Leben geben, das Wort des Lebens. Herr, baue du deine Gemeinde auch bei uns, so wie du es dort tust. Wir dürfen dich ganz einfach darum bitten, weil wir nur betteln können bei dir, dass du deine Gnade wieder ausschüttest über unser Land, dass wir dich, den Heiland, ganz neu erkennen und das Wort wieder ganz neu entdecken. Wir danken dir auch für diesen herrlichen Platz hier auf der Lahö, wo du so viel Leben geschenkt hast. Auch in den Versammlungen und Gottesdiensten, auch durch die Mitarbeiter. Wir danken dir aber, dass wir erfüllt und mit neuer Freude zurückgehen an den Platz, wo du uns hingestellt hast. Und wir neu uns senden lassen von dir zum Dienst. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank auch gerade für dieses Video, diese DVD. Kannst du noch ein paar Sätze sagen? Du hast mir was gesagt zu dieser Frau, dass die vorgeschlagen ist, zum Beispiel für einen besonderen Preis. Und du weißt das besser.
Amerikanische Senatoren, die sehr lange mit ihr in Verbindung stehen, die haben schon immer wieder auch versucht, auch im Rahmen der UNO und so weiter, den Blick auf dieses Werk zu richten. Und sie ist jetzt vorgeschlagen, das kann man auch im Internet lesen, als Friedensnobelpreisträgerin, die Maggie Gobran. Es geht ihr nie um die äußere Ehre. Ich habe selten so eine schlichte und bescheidene Frau erlebt. Es war schön, wie ich schon vor Jahren dort war. Ihr Bruder ist einer der Star-Architekten von Kairo mit dem Chauffeur und dem dicken Mercedes. Sie hat alles abgelegt. Und ihr Mann hat Ja dazu gesagt, als Professor. Und so lebt sie in ganz bescheidenen Verhältnissen. Und das ist wunderschön, wir wollen das weiter verfolgen. Aber die äußere Ehre ist nicht wichtig, sondern uns freut es einfach, dass da Leute da sind. Und es war schön, wie wir auch das kennengelernt habe, wie ich sie durch die Stiftskirche in Stuttgart geführt habe, hat sie gesagt, ja, ihr habt ja auch Bilder in den Kirchen. Sage ich, ja natürlich, das sind Steinbilder. Das werfen uns andere evangelische Christen immer vor, dass wir Kopten Bilder haben. Wir beten auch nicht die Bilder an, sondern wir beten Jesus an, aber die Bilder illustrieren etwas von der Rest Gottesgeschichte. Dann lernt man einfach, dass man auch nicht so vorschnell richten soll, wie es mir manchmal tun, sondern auf das schauen, was Jesus wirklich dient. Und das sind Jesus-gläubige Leute. Und das ist wunderbar, wenn man das weiter verfolgen kann. Wer es im Internet suchen will, den Namen Mary Gobran, kann man sicher Näheres noch auch finden. Aber die äußere Ehrung der Welt ist uns nicht wichtig, nur dass wir wissen, dass überall Gott seine Leute hat. Und das ist das für uns Ermutigende und Stärkende.
Setz dich mal nicht so schnell hin. Ich dachte, weil am Anfang, ich weiß nicht, ob du heute Morgen darauf eingegangen bist, ich denke, das Stichwort vom Frühling, das denke ich, sollte mir ganz kurz nochmal einfügen, denn das ist etwas, was unsere literarisch-journalistische Welt mächtig hindurchgeht. Und du hast so ganz nebenbei gestreift, dass man da aus einer christlichen Perspektive auch eine etwas andere Sicht haben kann auf das, was in Nordafrika inklusive Syrien heute passiert. Und ich denke, mich fände es wichtig, dass du vielleicht auch da noch zwei, drei Sätze nochmal dazu sagen würdest.
Es gibt in islamischen Ländern keine Demokratie. Es gibt im Islam überhaupt gar nicht den Gedanken der Demokratie, weil es dem Islam eigen ist, dass es nur das Haus des Friedens gibt, das ist der Islam, und alles andere ist das Haus des Krieges. Und es gibt nur einen Zwischenstand für die, die jetzt noch Christen oder Juden sind. Das sind die einzigen, die noch toleriert werden, auf begrenzte Zeit. Das ist der Dhimmi-Status im Islam genannt. Und deshalb ist auch in dieser Revolution, für den Westen sieht das aus, wie wenn das eine Volksbewegung ist. Aber es war schon immer klar, die Moslembrüder, die die parlamentarische Mehrheit in Ägypten haben, sind die Eltern von Al-Qaida. Die sind die Erfinder von Al-Qaida. Das haben die ägyptischen Christen uns immer gesagt, das, was in Afghanistan abgelaufen ist, ist in den Moscheen von Kairo ausgedacht worden. Und das muss man einfach wissen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Es ist hier gar kein Gedanke an irgendwelcher Kooperation. Nun hat es keinen Wert, es versteht uns niemand, wenn wir das sagen, dann sagen die Christen sind so engstirnig und die haben was gegen den Muslime. Unsere Presseleute wissen nicht, dass der Islam etwas anderes ist als unser Christentum, weil sie können es nur vergleichen mit dem Christentum im Mittelalter. Da war das Christentum genauso, dass die Gesellschaft und Christentum eine Einheit bildeten. Dann ist es durch die Aufklärung bei uns auseinandergekommen, dann gab es eine weltliche Gesellschaft. Das gibt es im Islam im Denken überhaupt nicht. Und darum ist das so schwer, im Islam überhaupt eine Toleranz sich vorzustellen. Und deshalb war es immer so, diese säkularen Herrscher, Mubarak oder im Irak war Saddam Hussein, die haben noch die Minderheiten besser geschützt. Und es ist eine Tragik, dass ausgerechnet ein evangelikaler Präsident von USA dieses schreckliche Werk getan hat mit dem Irakkrieg. Es gibt heute schon fast keine Christen mehr im Irak. Die müssen alle fliehen. Weil im Irak auch nach der amerikanischen Invasion nur der Hass auf die Christen losgebrochen ist. Weil im islamischen Denken ist das so, Amerika, das sind die Christen. Und wenn irgendwas passiert, dann marschieren sie in die Vororte in Pakistan und demolieren die Kirchen. Denn die haben ja uns bombardiert. Dieses islamische Denken ist immer so. Sie haben es bei dem Terroranschlag in Toulouse auch wieder gesehen. Ja, das geht dann dort. Ein ganz kurzes Denken, weil die Palästinenser sind. Und das müssen wir einfach sehen. Eine Not, das können wir gar nicht ändern. Wir werden das Denken der Zeit gar nicht ändern können. Aber wir müssen sehr viel beten für die letzten Leute im Christen im Irak. Wir sollten auch überall, wo irakische Christen in Deutschland Aufnahme finden, irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen mit ihnen und ihnen zu helfen bei der Eingliederung. Ich war sehr dankbar, dass Volker Kauder gesagt hat, immer müssen mehr Flüchtlinge aus dem Irak aufnehmen. Die hausen heute alle in Jordanien, irgendwo in der Wüste und haben keine Zukunft mehr. Denn sie haben keinen Lebensraum mehr nach dem Irakkrieg. An denen wird ausgebadet, was dort geschehen ist. Und das ist die Tragik, die wird auch in Pakistan so sein. Dort gibt es eine große, mutige Christengruppe. Die Christen in Pakistan sind so mutig, kann man ein Stück abschneiden, die meisten Christen verteilen im Islamstaat im Bus Traktate an die Muslime. Und an den Fernkursen der Bibelschulen ist mindestens ein Drittel sind Muslime, die Bibelkurse eingeschrieben sind. So ist das noch in diesem Muslimstaat Pakistan bis heute. So bekennen die Christen ihren Glauben. Das wird aber aufhören unter dem radikalen Islam. Und das ist die Zukunft, der wir entgegenblicken. Jetzt wollen wir keine Panik machen, aber wir können statistisch davon sagen, dass wir 2050 in Deutschland eine islamische Mehrheit in der Bevölkerung haben. Das wird bei uns schon beginnen, wenn wir islamische Parteien haben, die bei der Wahl sich dann und bei der Regierungsbildung als Zünglein an der Waage aufspielen. Wir wollen keine Panik haben, aber wir wollen einfach wach sein und auch junge Leute aufs Leiden vorbereiten und auf das Bekennen des Namens von Jesus. Und darum ist für uns ganz wichtig, dass wir beim Wort der Bibel bleiben und beim Bekenntnis von Jesus, weil das die beiden Punkte sind. Das Einzige, was bleiben wird, dass das Wort Gottes nicht vergeht und bleibt. Denn es ist die Tragik, dass es im islamischen Denken so ist, dass sie sagen, die Bibel, die ist ja gar nicht richtig, die ist ja verfälscht geschrieben. Genau das Gleiche, was bei uns die liberalen Theologen sagen. Und da ist schon der Boden bereitet in unserem Volk, dass die meisten Leute im Bibelwort nicht mehr glauben. Darum ist wichtig, dass wir ganz stark beim Bekenntnis bleiben, auch bei den jungen Leuten und der Sache. Also, dass wir wissen, das ist kein arabischer Frühling, das ist keine Demokratie. Ich glaube nicht, dass es eine säkulare, weltliche Hoffnung für diese Christen gibt. Aber Gott hat bisher seine Gemeinde erhalten und er hat auch Zusagen gegeben. Und es war bisher immer so, dass in der schlimmsten Verfolgung das Reich Gottes nur gewachsen ist. Die Wohlstandszeit heute ist viel gefährlicher als die Verfolgung. Und darum wollen wir nur an diese Leute denken und helfen, wo wir helfen können. Mutige Leute, da gibt es Leute, die Bibelgesellschaft in Ägypten, die eine tolle Arbeit macht und verschiedene Sachen, wo wir einfach immer wieder Verbindung haben. Auch die, was ist das in Aswan, die Klinik, das ist in Mainz, wo sitzen die da? EMO, Evangelische Mission Oberägypten, EMO und so weiter. Aber dass wir da wissen, das sind unsere Aufgaben, wo wir helfen können. Und wir wollen das wach beobachten. Wir wollen hier in aller Liebe Muslimen begegnen und ihnen Jesus bezeugen und bekennen auf liebe Weise, vor allem den Kindern schon, wo wir Einfluss haben. Eine ganz wichtige Bedeutung, denn Muslime leben in einer ganz großen Zwangsherrschaft, einer Gesetzlichkeit und kennen keine Liebe zu Gott, gar keine Glaubensfreude. Es ist nur ein Gebäude. Die großen Missionare haben immer gesagt, die Mauer muss doch mal zusammenbrechen. Das ist so auf Lügen aufgebaut. Das ist eine verballhornte Bibel, die die haben im Koran. Das ist alles rumgedreht. Der Isaac ist der uneheliche Sohn und genau alles in der Bibel rum und Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, alles. Und das musste irgendwann in sich zusammenbrechen. Und deshalb ist es erstaunlich, dass heute viele Muslime Christen werden. In Indonesien sind immer 30.000 im Jahr auf der Insel Java allein. Obwohl sie dadurch ihren Job verlieren und obwohl sie aus der Familie ausgestoßen werden. Das ist überall das Gleiche. Die können nicht mehr Glieder der Familie sein. Und sie machen das um Jesu Willen und sagen, nur Jesus ist unser Leben. Und da können wir wieder lernen von diesen Leuten. Und das ist im Buddhismus genauso. Und das ist wichtig, dass sie sich auch das ausschneiden, wo sie da Berichte hören oder mal eine Idee was darüber lesen, dass man ein bisschen Bescheid weiß. Durchblick im Zeitgeschehen.